Guten Morgen miteinander. Am letzten Sonntag war Pfingsten. Und dann ist es um die Ausgießung vom Heiligen Geist gegangen. Und darum, dass wir seitdem einen Beistand haben. Wir sind nicht mehr alleine. Wir haben einen Beistand, der uns begleitet im Leben, der uns vorangeht, der uns auch in die Schrift führt. Sie uns öffnet, erklärt, Schritt für Schritt. Und er wirkt in uns unter anderem, indem er uns hilft, zu vergeben. Und weil mir noch ein Heftchen, Israel, mein Erbe, in die Hände geraten ist, wo Vergebung gerade das Thema war von dieser Nummer, hat mich das immer mehr gepackt und werde heute über Vergebung reden. Vergebung von Gott, aber auch die Vergebung, die wir geben sollten. Der Text ist im Kolosser 3, 12 bis 15, aber der Hauptgedanke, obwohl es im Kolosser auch etwas vom Frieden heisst, habe ich aus dem 1. Samuel genommen. Dort heisst es, gehe hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Das ist eigentlich ein Vers, wo eine bestimmte Frau in einer bestimmten Situation hat bekommen. Wahrscheinlich ist es bei einigen schon klar. He? Die Hanna, die Frau von Elkana. Ich komme auf die Geschichte. Aber zuerst möchte ich den Text lesen und den können wir sehen auf der Folie. Kolosser 3, 12 bis 15. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Entschuldigung, wenn ich schon unterbreche. Ist euch das bewusst? Ihr seid Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das ist eine sagenhafte Ansprache. Also wenn man das einfach so liest und überliest und plötzlich daran denkt, Moment, was steht da eigentlich? Gott hat uns auserwählt, er hat uns geheiligt, er liebt uns. Wir sind seine Auserwählten, Geheiligten und Geliebten. Und jetzt sollen wir etwas anlegen. Weil wir das sind. Keine Krawatte. Sondern herzliches Erbarmen. Freundlichkeit. Demut. Sanftmut. Langmut. In dem bin ich besonders gut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Hoppla, wem schreibt der Paulus? Er schreibt den wiedergeborenen Christen, den Auserwählten, den Heiligen, den Geliebten von Kolossea. Und was haben die? Die haben gegeneinander zu klagen. Hast du das auch ab und zu? Dass du plötzlich denkst, also gegen diesen Bruder oder gegen diese Schwester habe ich ja schon ein bisschen zu klagen. Das ist nicht gerade so super mit dem oder mit der. Ja, das gibt es. Das gibt es unter Gläubigen, unter Geschwistern, dass wir etwas zu klagen hätten. Also wenn du mal etwas zu klagen hast, dann musst du nicht verschrecken. Das ist normal. Es kann es geben. Aber dann solltest du ertragen. Solltest du es aushalten. Ertragt einander und vergebt einander. Eben gerade dann, wenn du zu klagen hättest, dann musst du es machen. Wenn du nichts zu klagen hast, hast du auch nichts zu vergeben. Ist ja gut, oder? Und wie sollen wir vergeben? Total. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Schön zu wissen, wir sind zum Frieden berufen, zu dem Frieden, der in unserem Leib eigentlich soll wirken, in unserem Herz soll wirken. Der soll dort regieren. Nicht Hass, nicht Bitterkeit, nicht Rachegelüst, sondern Frieden. Der Frieden Gottes soll in unseren Herzen regieren. Und dazu möchte ich euch jetzt die Familiengeschichte erzählen von Elkana, von der Hanna und von der Penina aus dem 1. Samuel 1. Ja, so eine Familiengeschichte, die eigentlich so ein bisschen verrückt ist, oder? Voll von Quellen von Nöten. Es fängt schon an damit, dass der Elkana zwei Frauen hat. Und das bringt schon Nöte, weil er hat die eine lieber als die andere. Tanna hat er lieber. Folglich ist Peninna halt einfach nur die Nummer zwei. Und das bringt Nöte. Allerdings hat Peninna dafür Kinder. Aber Tanna nicht. Das bringt auch Nöte. In der damaligen Zeit für eine Frau keine Kinder zu haben, das war eine Schande. Irgendetwas in ihrem Leben muss nicht gut gewesen sein, sonst hätte er Gott schon Kinder geschenkt. Also eine Frau ohne Kind, das war ein bisschen schwierig gewesen. Und Hannah hat gewusst, ich bin nur das Nummer zwei, aber hier habe ich einen gewaltigen Vorteil. Kulturell ist mein Wert als Gebärende viel höher als der von der Hannah. Und das hat sie Hannah gespürt. Es war eine Quelle von Nöten, noch und noch. Und diese Quellen von Nöten werden uns in der Bibel, in dieser Geschichte, eigentlich ziemlich drastisch beschrieben. Einmal im Jahr haben die Israeliten ihren Zehnt gebracht. Damals noch, das war noch vor der Zeit der Könige, nach Silo. Dort ist die Bundeslade gestanden, also die Stiftshütte. Und dann hat man ein Opferfest gemacht. Man hat sie Zehnt gebracht. Einige sind wahrscheinlich mit ganzen Wegen voll Sachen gekommen. Erntezeug und so weiter. Man hat das aber auch dürfen schon verkaufen und einfach das Geld bringen, der Zehnt. Und dann hat man dürfen von diesem Zehnten ein Opfermahl machen. Und jetzt hat man gefestet, es ist ein religiöses Fest. Man sitzt zusammen und, steht in der Bibel übrigens, in den Mosesbüchern, kauft er von dem ein feines Essen und Wein und starkes Getränk. Darfst du am Schluss noch ein Schnäpschen kippen. Also darfst du dich freuen, oder? Richtig, an diesem Essen darfst du dich freuen. Und jetzt ist da die Familie an diesem Essen. Und es heisst, und Elkana gab Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Wow. Er gibt jetzt allen einen Anteil von diesem Mahl. Der Peninna, ihren Söhnen, ihren Töchtern. Und Tanna sitzt da allein. Schon das tut weh. Aber dann macht er noch etwas. Er gibt der Hanna ein doppelter Teil. Das macht man im Orient so. Wenn man jemanden wertschätzen will, dann gibt man dem mehr zu essen. Vielleicht erinnert euch, dass der Josef an Benjamin fünffache gegeben hat. Jetzt müsst ihr nicht Angst haben, er hätte das nicht essen müssen. Er hat einfach gesehen, wow, er wird wertgeschätzt. Fünfmal mehr als die anderen. Warum macht es? Hat noch niemand gewusst, dass der Mann da der Josef ist, oder? Und hier der Elkana macht das Gleiche. Er will der Hannah zeigen, ich habe dich doch lieb. Auch wenn ich jetzt von dir keine Kinder habe. Ich gebe dir einen doppelten Anteil. Und das hat natürlich Peninna geärgert. Ist klar. Schon wieder ist sichtbar geworden, wer das Nummer 1 ist und wer das Nummer 2. Und dann hat sie Tanna gereizt mit sehr kränkenden Reden. Das steht noch so schön. Und so ging das Jahr für Jahr. Freust du dich auf das Fest? Weisst du wie? Jahr für Jahr. Oh, jetzt gehen wir wieder nach Silo. Das Opferfest. Und dann sehe ich den, wie die Söhne von der Peninna und die Töchter kommen alle ihren Anteil über und ich komme das Doppelte über, aber die andere macht mich schon auf dem Weg dorthin völlig fertig. So fertig, dass steht, Tanna hat während dem Essen nur geweint und nichts gegessen. Kein Biss runtergebracht. Könnt ihr euch Peninna vorstellen? Der habe ich es gegeben. Die kommt zwar das Doppelte über, aber sie kann gar nicht essen. Super. Schön, ne? Kennst du auch Menschen, die dich mit ihren Reden kränken? Gibt es das? Vielleicht sogar an einem religiösen Fest. Vielleicht sogar an Weihnachten. Und dann sagen die etwas und es tut dir weh. Und dann kommt noch dazu, wie in dieser Geschichte, dass der Mann oder die Frau kein Verständnis haben. Sie verstehen es irgendwie nicht. Und der Eli, der Priester, der Pfarrer oder der Seelsorger versteht es auch nicht. Tanna ist zu den Stufen von der Stiftshütte, vor der Stiftshütte, ihnen hat sie ja nicht dürfen, sie ist nicht Priester. Der hat Gabelknäulen und hat bettet und sie hat lang bettet. Und der Eli sieht das und sieht, wie die Lippen von dieser Frau bewegen, aber sie sagt nichts Lutz und hat er gedacht, oh, die hat zu viel zum Alkohol gegriffen beim Opfermahl. Und ist er das gesagt und hat gesagt, komm, hör auf, geh weg und gib die Alkoholfutter. Eigentlich schlimm. Jetzt hat sie so eine grosse Not, aber sie wird nicht verstanden. Niemand hilft ihr. Das ist eigentlich schlimm. Aber Hanna macht etwas ganz Besonderes. Sie schweigt nicht. Ich meine, sie hätte schweigen können und zum Beispiel denken, ja, yeah, Männer sind doch alles hoffnungslose Fälle, oder? Mein Mann versteht mich nicht, der Priester versteht mich auch nicht. Männer, typisch, hätte sie können und sich ärgern darüber. Oder sie hätte können losschimpfen. Hat sie aber auch nicht gemacht. Sie hat am Priester, am Eli, ihre Not erklärt. Sie hat ihm gesagt, nein, ich habe nicht zu viel Wein gehabt. Aber ich habe ein schweres Herz, ich habe eine Riesennot. Und ich habe mein Herz vor dem Gott vom Himmel ausgeschüttet. Und dann hat er der Priester ganz eine wunderbare Verheißung mitgegeben. Und er hat ihr gesagt, gehe hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Er hat nicht gewusst, was Hanna hat betet. Sie hat betet um einen Sohn. Und sie hat noch etwas gemacht. Sie hat ein Gelübde abgelegt. Sie hat gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann schenke ich ihn dir. Dann gehört er dir, dann darfst du ihn haben. Wir kennen die Fortsetzung der Geschichte. Hanna hat empfangen und einen Sohn geboren, ja, der Samuel. Samuel heisst, von Gott erhört. Hanna war froh, sie hatte Frieden im Herzen, sie hat sich nicht mehr rächen an niemandem mehr, es ist jetzt alles gut. Und jetzt hat sie einen Lobgesang gemacht, das ist übrigens berührend, wenn man das zweite Kapitel, der Anfang der im 1. Samuel liest, wie sie Gott dankt, dass er sie erhört hat und wie er für sein Volk sorgt. Sie ist einfach voller Dank. Und als Samuel entwöhnt ist, so vielleicht etwa mit 3-jährig, ein bisschen länger gegangen früher, hat sie ihn gebracht zum Eli, zur Stiftshütte rauf. Das war übrigens eine denkbar schlechte Kita dort oben. Am Eli seine Söhne, die waren für überhaupt nichts, das war schlimm. Und dort her bringt sie ihren Samuel. Aber sie sagt etwas dazu. Sie sagt beim Übergeben am Eli, alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Ich gebe ihn nicht dir, ich gebe ihn nicht deinen Söhnen, ich gebe ihn Gott. Gott schaut zu ihm. Und dann ist sie wieder heim. Und Jahr für Jahr zum Opferfest hat sie ein neues Kleid gebracht. Gänge ein bisschen grösser. Samuel ist gewachsen. Jedes Jahr bringt sie ein Kleid. Und Gott hat sie gesegnet. Hanna hat noch 3 Söhne bekommen und noch 2 Töchter. Und jetzt, jedes Mal beim Opfermahl, hat sie sich dürfen freuen, weil der Elkana hat den Anteil von diesem Opfermahl auch ihren Kindern gegeben. Hanna ist glücklich. Was können wir lernen von ihr? Offensichtlich hat sie können vergeben. Sie hat sich nicht selber gerecht. Sie hat auf Gott geschaut. Und sie hat ihm vertraut. Und sie hat gesagt, Gott, du musst schauen. Ich bitte jetzt einfach zu dir. Wir lesen noch einmal den Bibeltext im Kolosser 3. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander. Und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Christus hat dies vergeben. Offenbar brauchen wir Vergebung. Brauchen wir das, dass er uns vergibt. Ich zitiere aus einem Artikel aus dem Heftli «Israel, mein Erbe». Dort ist gestanden: «Spötter mögen sich darüber lustig machen, dass wir Vergebung nötig hätten. Aber die Beweise sind unumstößlich. Die Sünde beherrscht diesen Planeten und bringt Bosheit, Unterdrückung, Leid und Tod hervor.» Ende Zitat. Stimmt. Ich kann dem nicht widersprechen. Die Sünde beherrscht unseren Planet. Das ist einfach so. Die Bibel sagt: «Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Dass wir in Sünde geboren sind, dass wir unter der Erbsünde leiden, das ist kein leeres Klischee, das ist eine brutal sichtbare, universelle Realität. Jetzt, wir, die hier innen sitzen heute Morgen, wir sitzen hier, weil wir eigentlich unser Leben Gott übergeben haben, wir glauben an Gott, wir haben Buße da, wir haben gemerkt, jawohl, in meinem Leben ist Sünde, ich bekenne das dem Herr und ich lege meine Sünde bei ihm ab und er darf Herr über mein Leben sein. Ich gehe davon aus, dass für fast alle da innen so mag sein. Jetzt wissen wir das. Ja klar, die Sünde beherrscht die Welt, ist leider so. Und dank dem Heiligen Geist ist uns vergeben und dank dem können wir vergeben. Ja, können wir es wirklich? Fühlst du dich wirklich völlig frei? Weil die anderen kannst du ertragen. Und da, was ertragen ein bisschen schwer wird, kannst du vergeben. Und dann bist du wieder frei. Und dann geht es dir gut. Ich möchte eigentlich gern, weil die Bibel eben sagt, wir sind alle Sünder, zwei Stolpersteine aufzeigen, warum wir manchmal Mühe haben mit Vergeben. Man kann gerade noch einmal weiterschalten. Ja. Der erste Stolperstein: Vergib dir selber. Es gibt Leute, die haben enorm Mühe damit, mit sich selber zu vergeben. Sie können anderen vergeben. Aber sich selber ist offenbar manchmal ein bisschen schwieriger. Manchmal haben wir Probleme damit. Vielleicht haben wir das Gefühl, wir sind gar nicht würdig, dass wir die Vergebung bekommen. Jetzt habe ich mit einer Sünde ein solches Tribut und das schon wieder. Vergib mir echt Gott überhaupt noch? Das kann sein, dass wir so denken. Das kommt nicht wegen deinem Charakter oder wegen deinem Temperament. Vielleicht bist du jemand, der sehr schüch ist und sehr zurückgezogen und sowieso eher sich ein bisschen Schuldgefühl macht und fragt: Oh, habe ich jetzt einen anderen, bin ich dem auf den Fuß getrampelt oder hat er es echt verstanden, wenn ich sage, ich habe es ja nur gut gemeint und so. Und dann machst du dir etwas Sorgen und vielleicht bist du halt ganz ein anderer. Mit einem Mordstemperament, immer mit dem Grengrad der Twang durch und dann schaust du erst zurück und sagst: Oh, hoppla, ist etwas kaputt gegangen. Ja, noch. Nein, es kommt nicht auf dein Temperament drauf an. Dass wir uns nicht vergeben können, hat damit zu tun, dass wir einen brutalen und listigen Ankläger haben. In der Offenbarung 12,10 steht: Beim Absturz Satans aus dem Himmel, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Geschwister, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Verstehst du? Es gibt einen, der klagt dich an. Der macht dir ein schlechtes Gewissen. Und er macht es nicht nur alle 7 Monate einmal. Er macht es Tag und Nacht. Er will, dass du dich schlecht fühlst. Und er will, dass du das Gefühl hast, einem wie dir kann man gar nicht mehr vergeben. Das ist aber nicht wahr. Es ist schon ziemlich heftig, dass der uns verklagt Tag und Nacht. Und darum sollten wir beim Aufkommen von solchen Zweifeln Folgendes beachten: Gott ist unser Richter. Nicht Satan, nicht Mitmenschen und nicht ich selber. Gott ist unser Richter. Und was macht er mit unserer Schuld? Psalm 103. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Frau und ich fahren heute Nachmittag nach Südfrankreich in die Ferien für eine Woche. Geht vielleicht etwa 7 Stunden. Wenn ich aber jetzt vom Osten in den Westen fahre, also vom äußersten Osten in den äußersten Westen, wow, das wäre dann ein Reisli. Also Gott tut die Sünde einfach weg, sie ist fort. Wenn es vergeben ist es vergeben, sie ist weg. Zudem haben wir bei Gott einen Fürsprecher, einen Verteidiger, der Beste, den es gibt, Jesus Christus, der Gerecht. Wir müssen uns nicht selber verteidigen, wir müssen uns auch nicht ausreden, können wir ja gar nicht, ging schon gar nicht. Und Gott, unser Richter, ist für uns. Steht im Römer 8, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Wenn ihm dein Leben anvertraust, ist er für dich. Und er führt dich, auch wenn du es manchmal nicht so spürst oder siehst im Moment. Und Römer 8 fängt an mit, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Also wenn du Buße da hast über deine Sündhaftigkeit, die zu Gott bekehrt hast und den lässt Herr sein über dein Leben, dann musst du keine Schuldgefühle mehr machen. Dann hast du Vergebung und dann darfst du frei sein. Und lass dir die Freiheit von diesem Ankläger nicht mehr vermiesen. Und dann gibt es einen zweiten Stolperstein. Den anderen vergeben. Ja, ist richtig gelesen da. Ja, allen. Ja, einen kennt, der hätte das nicht können, ist auch kein Christ gsi. Er war Jäger gsi im Bündnerland. Und dann hat er auch Hirsche geschossen. Und auf das war er stolz gsi. Und dann hat irgendjemand einmal sein Jagdhütli angezündet, das er hatte, irgendwo hoch in den Bergen oben. So ein kleines Hütli hat er sich gemacht und dort hat er auch übernachtet in der Jagdsaison und jemand hat ihm das abgefackelt. Und das hat er uns dann erzählt. Und dann hat er gesagt, du weisst, ich habe das Gefühl, ich wüsste, wer es ist, aber ich bin nicht sicher. Aber jetzt warte ich 10 Jahre. Weil nach 10 Jahren könnte es verjährt sein. Und dann fängt dieser an zu erzählen. Oder? Und sagt, ja, dem habe ich dann mal ein Hütchen angezündet. Aber vor diesen 10 Jahren gehe ich eine Nachlage machen beim Richter, damit ich ihn dann noch verwünsche. Ja, jetzt kannst du dich ein Leben lang 10 Jahre ärgern oder noch länger, dass du vielleicht einen verwünschst, der dir vielleicht mal auf Fuss trampelt ist. Noch verrückt, hä? Willst du dir so viel Mühe geben, weil du nicht kannst vergeben kannst? Das hat keinen Wert. Mit Vergebung machen wir uns selber das Leben schwer. Darum habe ich am Anfang auch die Geschichte erzählt vom Elkana, von der Hanna, von der Penina, vom Eli. Es kommt vor, dass andere an uns schuldig werden. Und es kommt vor, dass wir an anderen schuldig werden. Manchmal aus bösem Willen, effektiv. Und manchmal überhaupt nicht, manchmal aus gutem Willen. Penina hat es böse gemeint. Die hat aber auch Verletzungen gehabt. Die hat schon Grund gehabt, warum sie böse war. Ist zwar keine Entschuldigung, das hätte sie gleich nicht sollen. Aber sie war auch verletzt. Und der Elkana und der Eli, die haben es gut gemeint. Und sie ist nicht gut gekommen auf den ersten Anschuss her. Und dann gibt es halt Verletzungen. Und Verletzungen tun weh. Und das ist das Problem. He? Es tut weh. Und jetzt sollten wir noch vergeben. Oder dabei tut es uns weh. Wir sind ja verletzt worden. Und es steht noch so schön, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und weil das nicht so einfach ist mit dem Vergeben, würden wir mal ein paar Ratschläge hören. Wie könnte man das machen zum Vergeben? Wenn du weißt, da hat mich jemand sehr verletzt. Nehmen wir jetzt an, es ist ein anderer an dir schuldig geworden. Du hast sehr spät. Mach es wie Hanna. Tu deine Not und die Schmerz vor dem Herr ausschütten. Sag es. Und dann, sage ich jetzt mal, wenn du von der Knie wieder aufstehst, solltest du den ersten Schritt oder den nächsten Schritt machen. Dann solltest du eigentlich die Situation zum anderen gehen, nicht darauf warten, dass der andere dann kommt und sagt, oh du, ich glaube, ich habe dich dort mal verletzt, es tut mir leid, wahrscheinlich kommt der nicht. Da könntest du lang warten. Also wenn du etwas hast, was dir wehtut, mach den ersten Schritt. Der andere ist übrigens vielleicht auch verletzt. Und dann solltest du darum die Situation klären. Einfach mal reden mit diesem. Du, ich habe etwas. Ich will mit dir reden. Ich habe das Gefühl, zwischen uns ist etwas. Einmal zwischen mir und dir. Ich habe das Problem. Ich will das mit dir mal anschauen. Du hast mich mal verletzt. Und jetzt kann es sein, dass da ganz verschiedene Reaktionen kommen. Es kann ja sein, dass der andere sagt, oh, wenn das so ist, dann tut es mir leid, komm, dann wollen wir jetzt reden oder wollen wir einen Termin abmachen, dass wir Ruhe haben, dass wir ruhig miteinander darüber reden können. Dann hast du Glück gehabt, wenn er so reagiert, oder? Vielleicht sagt er auch nur, ja, ich weiss ja, dass du ein fertiges Mimöseli bist. Dir kann man sagen, was man will, du fühlst dich immer verletzt. Tschüss. Was musst du denn machen? Gleich vergeben. Du hast es probiert. Vergib. Auch wenn der andere sehr ungeschickt ist. Und wir sollen bedingungslos vergeben, ob der bereut oder ob er es nicht bereut. Wir sollen vergeben. Wenn er bereut, ist es wunderschön. Dann hat man wirklich wieder Frieden zusammen. Dann ist auch Versöhnung passiert. Wenn er es nicht bereut, ja nun, du hast es probiert. Du hast die Hand gereicht für die Versöhnung. Es ist nicht gegangen. Du kannst sagen, ab jetzt, wenn ich dich sehe, kann ich dir in die Augen schauen oder auf dich zukommen und dir die Hand geben. Ob du mir die Hand geben willst, das ist dein Bier. Aber ich kann. Ich habe es gesagt und ich habe nichts mehr gegen dich. Ich habe es einfach vergeben. Es ist gut. Vielleicht muss der andere sagen, aber weißt du, du hast mich auch verletzt. Das und das hast du dann gesagt. Und dann kommt es ihm vielleicht in Sinn. Oh, ja, ist wahr. Habe ich ja. Und dann kann man gegenseitig die ganze Sache bereinigen. Vergebung passiert übrigens nicht auf Grundlage von Gefühl, sondern es ist ein Willensakt. Man muss es wollen machen, sonst passiert nichts. Und Vergebung kommt aus dem Herz. Aus dem Herz, das heisst, das betrifft dein Innerste. Das betrifft dich, so wie du bist und sonst gar niemand. Das ist eine Sache, die bei dir im Innersten innen ist, im Herz eben. Das musst du regeln. Und wenn es aus dem Herz, weil man das eben nicht so ansieht, was du im Herz umdrehst, musst du es mit den Lippen formulieren, sonst kann der andere ja gar nicht reagieren darauf. Und dann, wenn du das gesagt hast und wenn du bei dem bist oder es wenigstens probiert hast, dann kommt noch etwas ganz Wichtiges, der letzte Punkt. Lass sein! Egal, wie es ist rausgekommen, oder? Wenn der andere darauf eingegangen ist und dir vergeben hat, dann ist wirklich grosse Freude und Frieden. Wenn das nicht so ist, dann lass sein. Du hast vergeben, es ist vorbei, es ist fertig, es ist abgeschlossen. Einer hat mal ganz etwas Schönes dazu gesagt. Er hat gesagt, mach keine archäologischen Ausgrabungen. Und das finde ich super, wie er das gesagt hat. Weil das können wir dann manchmal, archäologische Ausgrabungen machen. Oder? So im Sinn von, oh, jetzt kommst du schon wieder mit dem. Ist ja immer das Gleiche mit dir. Oder? Das hat er doch schon manchmal gesagt, sollst du nicht. Wisst ihr warum? Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir sind eben die Gleichen. Und wir kommen immer wieder mit dem Gleichen, weil wir sind die Gleichen. Und dann passiert es manchmal, dass wir jemanden mit dem Gleichen nerven. Zum Glück hat der Petrus mal gefragt, wie manchmal wir müssen vergeben müssen. Darum wissen wir das jetzt. He? 70 Mal, 7 Mal, also brauchst du gar nicht zu zählen. Vergib einfach. Und wenn das nächste Mal kommt, dann vergib wieder. Dann denk nicht dran mit archäologischen Ausgrabungen. Oh, schon wieder. Nein, das schon wieder, das ist vorbei, oder? Das Letzte. Jetzt ist etwas anderes. Vergeben ist gar nicht einfach. Aber etwas sollten wir nicht vergessen. Vergebung heilt nicht nur Beziehungen. Vergebung heilt unser eigenes Herz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Vergebung. Vergebung macht wirklich frei. Das heisst so schön in einem Lied, oder? Lasten sie fallen auf Golgatha. Dort ist Jesus gestorben, damit er uns vergeben kann. Und wenn wir diese Vergebung haben angenommen und der Heilige Geist als Beistand in uns wohnt, dann können wir auch vergeben. Es kann keiner mehr sagen, ich kann nicht. Stimmt nicht. Wenn Vergebung hast du bekommen, dann kannst du. Oh, es ist schwer. Das ist sehr schwer. Und übrigens, es kostet sehr viel. Vielleicht schauen wir noch die Kosten an von der Vergebung. Vergebung kostet enorm. Jesus Christus hat das Leben gekostet, nicht nur. Er hat die Herrlichkeit vom Himmel verlassen und ist auf diese Erde in relativ ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Schon das allein ist unheimlich, kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn du mal im Himmel bist, dass du dort rauskommst auf diese Erde in so ein einfaches Leben und nachher kannst du dich mit dem Alltag auseinandersetzen, oder? Mit den Sorgen und mit den Sorgen. Einfach manchmal grauen Alltag. Aber Jesus hat die Herrlichkeit vom Himmel verloren und hat so gelebt für uns. Er hat den wunderbarsten Ort vertauscht mit dem Leben in einfachen Verhältnissen. Und dann hat er erst noch Ablehnung, Spott und Hohn müssen erleben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er ist beobachtet worden, versucht, verfolgt und oft nicht einmal von den eigenen Jüngern oder von der eigenen Familie verstanden. Und dabei hat er nur Gutes gemacht. Eigentlich hat er einfach nicht gepasst in die Welt und auch nicht ins gerade herrschende religiöse System. Und dann ist er in einem Scheinprozess verhört, misshandelt, ausgepeitscht worden, hat mit letzter Kraft sein eigenes Kreuz gegen Golgatha geschleppt, bis er gar nicht mehr mögen und einem anderen hat müssen helfen. Und dort ist er zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt worden, hat einen elenden Tod gestorben, voller Leiden und unter den schadenfreudigen Blicken von denen, die ihn verurteilt haben und die gedacht haben, jetzt haben wir ihn endlich beseitigt. Jetzt ist er endlich weg. Und er wird bis heute missverstanden, verlacht und abgelehnt. Oder wie es der Paulus sagt, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Vergebung kostet. Der Preis ist hoch, aber der höchste Preis hat Jesus schon gezahlt. Es ist vollbracht. Wir können vergeben. Wir müssen nicht mehr selber sterben, weil es ist ein anderer gestorben für uns. Es kostet aber Überwindung. Der erste Schritt ist immer das Schwierigste. Es kostet auch unseren Stolz. Und vor allem, es kostet unseren Wunsch nach Rechthaberei. Das ist ein Wort, was mir in den letzten Jahren angetan hat. Rechthaberei. Weißt du, was das ist? Das ist eine Sauerei. Aber ich habe schon gern Recht. Ich habe schon gern Recht. Das ist noch das Glauben. Und so, wie du die Sache anschaust, hast du das Gefühl, es sei richtig, sonst würdest du es nämlich anders anschauen. Also denkst du sowieso, ich habe Recht. Ja, sonst denkst du ja anders. Und jetzt denken wir eben so, wie wir denken, und darum haben wir Recht. Und dann wollen wir Recht haben. Und dann müssen wir ab und zu einfach einsehen, Moment, stopp, halt. Ich darf es, sagen wir jetzt mal, so sehen, aber wenn es ein anderer anders sieht, das ist nicht sakrosankt, was ich da denke. Das kann jetzt wirklich auch noch anders sein. Also kann man verschiedene Ansichten haben und einander vergeben und einander eben gleich lieb haben. Ja, die Donnersrechthaberei. Und dann besteht das Risiko, abgelehnt zu werden oder missverstanden zu werden. Das ist immer, ja, das gibt es halt. Aber uns kostet es eben nicht mehr der Tod. Den hat Jesus auf sich genommen, ganz im Gegenteil. Uns macht es frei. Und darum möchte ich einfach ganz kurz erwähnen, falls du irgendwie angesprochen fühlst durch die Predigt und denkst, oh, mal, da gibt es jemanden, da sollte ich eigentlich mal mit dem reden. Mach's mal. Vielleicht gibt es niemanden. Ist gut, ist okay. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, da ist jemand, da ist etwas, das muss ich machen, dann mach es. Und erwarte nicht unbedingt, dass es gut kommt. Aber mach es einfach, weil du was vergeben willst. Und dann sagst du, ich habe den Schritt gemacht, ich bin frei. Und das ist so wichtig. Oder wie es in unserem Predigtext steht, und mit diesem Vers möchte ich abschließen. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Das, was regieren in deinem Herz, das ist nicht Bitterkeit, das ist nicht eigene Schamgefühl, wo du denkst, ich bin es nicht wert oder so. Nein, der Friede Gottes darf in deinem Herz regieren. Der soll an der Macht sein, regieren, oder? Wenn der Friede regiert, leck, wäre das eine schöne Welt, wenn der Friede würde regieren. Ja, der soll in den Herzen regieren. Eben, das Innerste, dort, wo einfach du ganz persönlich bist, dort soll der Friede Gottes regieren. Zu dem sind wir berufen. Jedes von uns hat eine Berufung zum Frieden Gottes, dass der in deinem Herz regiert. Und wir sind berufen in einem Leib, das ist gemeint. Heute Morgen, als die Frau und ich den Andachtstext gelesen haben, hat er gerade über Gemeinde geschrieben oder über ein Leib Christi und hat gesagt, ja, wir sehen Gemeinde so, als hier ist die Aktion Biblik und dort ist die FEG und da ist das GVC oder wie das heisst, GFC, Gemeinde für Christus, ja, und so weiter. Ja, ist gut. Aber weißt, das ist alles ein Leib eigentlich. Die wirklich wiedergeboren sind, das ist der Leib Christi. Und er ist das Haupt. Und eigentlich geht es ums Haupt. Okay. Jetzt, wir sind hier organisiert in der Aktion Biblik, Gömmlingen und Kissen und Burgdorf. Ist wunderschön, tipptopp, ist gut. Soll man lokale Gemeinde braucht es. Aber wir sollen dem nicht einen allzu grossen Wert geben. Wir gehören zur weltweiten Gemeinde von Jesus. Er ist das Haupt. Und es gibt so schöne Vergleiche im Korintherbrief irgendwo von diesem Leib. Wenn jetzt das Auge zum Ohr sagt, hey, was du hörst, das stimmt ja nicht, ich sehe etwas ganz anderes. Oder umgekehrt, das Ohr zum Auge, hey, was du erzählst, dass du nicht alles siehst, also ich höre die andere Sachen. Ja, das kann eben sein, verstehst du? Wir sehen es eben verschieden manchmal. Und dann sollen wir einander gleich gerne haben, wir gehören gleich zu einem Leib. Und um was geht es? Ums Haupt. Dass wir Jesus Christus nachfolgen. Wir müssen nicht der Aktion Biblik nachfolgen und auch nicht der FEG oder dem GFC. Wir müssen Jesus Christus nachfolgen. Und ich bin sehr froh und habe Freude, dass so viele von euch entschieden haben, das mache ich innerhalb von Aktion Biblik. Also bleibt um sie so hier. Finde ich sehr schön. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wenn du weisst, mir ist vergeben, wie frei. Und hast können vergeben und loslassen und sagen, okay, er hat es nicht angenommen, aber ich bin frei. Dann bist du dankbar. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, wir können dir nicht genug danken für das, was du am Kreuz für uns erwirkt hast. Du hast Vergebung erwirkt. Unsere Schuld ist gesühnt. Total. Wir dürfen frei sein. In dir geborgen. O Herr, schenk, dass dein Frieden immer wie mehr regiert in unserem Herz. Und wenn etwas ist, zeig uns das. Dass wir irgendwo den Kontakt suchen, wenn das soll sein. Und aufeinander zugehen und miteinander beten können. Oder jemanden um Vergebung bitten. Du kannst Freiheit schenken. Danke, dass das möglich ist, weil du durch deinen Geist in uns wohnst und weil dein Geist als unser Beistand uns hilft und führt und leitet. Hab Lob und Dank dafür und für dein Wort, das so deutlich zu uns redet. Amen.